So, einen schönen guten Abend. Meine sehr geehrten Damen, Herren, sehe ich doch ein, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich freue mich doch wirklich außerordentlich, dass wir erstens diese Veranstaltung in Präsenz tatsächlich machen. Wir haben sie sozusagen parallel auch noch aufgezeichnet. Zweitens freue ich mich doch, dass doch nicht nur Mitarbeiter da sind, sondern auch tatsächlich Interessierte. Ich hoffe nicht Patientinnen, sondern einfach nur interessierte Bürgerinnen und Bürger. Und ich darf mich vielleicht zum Anfang dieser Veranstaltung für die, die mich nicht kennen, und ich nehme an, das sind die meisten, einmal kurz vorstellen. Mein Name ist Markus Kutter. Ich komme aus Frankfurt am Main. Man hört es, dass ich aus Deutschland komme. Man hört nicht, dass ich aus Frankfurt am Main komme, zum Glück, sonst würde ich Hessisch sprechen. Ich habe meine Ausbildung in Frankfurt gemacht und war dann an verschiedenen Stellen, habe in Freiburg auch studiert. Und habe dann 10 Jahre eine Frauenklinik in Kiel geleitet, bis ich dann 2016 hier nach Münsterlingen gekommen bin. Und seitdem bin ich der Chefarzt der Frauenklinik hier in Münsterlingen oder auch der Chefarzt der Frauenkliniken der Spital-Thurgauer AG. Mein Herz schlägt für die Frauenheilkunde aufgrund einer Ausbildungs-, wie soll ich sagen, es war fast ein Unfall, weil ich im Rahmen meines praktischen Jahres hat es mich nach Südafrika verschlagen und dort selber in eine große Geburtsklinik. Und von da an habe ich mich sehr für das Fach interessiert, obwohl ich während des Studiums damit gar nichts zu tun hatte. Also ich bin in so einer kritischen Distanz dazu. Und meine Aufgabe, und das ist jetzt vielleicht auch sozusagen der Kreis, der sich schließt, die großen 5 Krebsarten der Frauenklinik, der Frauenheilkunde, und die Überschrift war The Big Five. Jeder, der sich vielleicht ein bisschen auskennt und reist oder vielleicht Großwildjägerin war im ersten Leben, weiß, dass The Big Five sind die sozusagen früher geschossenen, heute nur noch mit Fotoapparat niedergestreckten Großtiere des südlichen Afrikas. Und die Assoziation hat sich halt einfach so ergeben, und ich habe mir nicht den Spaß gemacht, sondern ich habe mir erlaubt, einfach die verschiedenen Tierarten immer einem bestimmten Karzinom zuzuordnen. Die gute Nachricht, ich frage Sie nachher auch nicht ab, welches Tier war jetzt welches Karzinom und so. Aber ich denke, es ist vielleicht eine ganz gute Gedächtnisstütze, und man kann sich vielleicht auch noch ein bisschen assoziativ drum herum denken. Für den Fall, dass Sie irgendwas nicht verstehen, will ich hoffen, dass das wenig oder gar nicht vorkommt. Aber wenn Sie Fragen haben, würde ich Sie wirklich bitten, einfach niederschwellig einfach losfragen. Ich werde die Fragen für die, die teilweise hier sozusagen im Netz noch zuhören, wiederholen und sie, so gut es geht, versuchen zu beantworten. Also ich denke, wir steigen einfach mal ein. Die 5 Krebsarten der Frauenheilkunde, und ich habe sie dann einfach mal sozusagen in Deutsch, im guten Deutsch und nicht in den lateinischen Fachbegriffen geschrieben. Das ist Brustkrebs, Gebärmutter, Schleimhautkrebs, Eierstockkrebs, Gebärmutter, Halskrebs und Scheidenkrebs. Jetzt gehen wir mal sozusagen, ne, war so, wie es kommen muss, das nicht funktioniert, macht er meins? Was? Bevor es überhaupt losgeht, muss man fragen. Können alle etwas hören? Nein, leider kein Ton, sagt Frau Holster. Das ist schon mal schlecht. Okay. Gut, also für all die, die jetzt mit der Großwildjagd nicht so vertraut sind oder ständig im südlichen Afrika unterwegs sind, das sind die Big Five. Ich zähle mal auf von links nach rechts: Elefant, Wasserbüffel, Nashorn, Löwe und Leopard. Soll ich weitermachen? So. Kann man mich jetzt besser hören oder kann man mich jetzt überhaupt hören? Dann bitte einfach eine Nachricht senden. Ich höre Sie. Ah, sehr gut. Ach, nein, weiter geht's. Okay. Geht auch nicht. Na ja, gut. Nee, geht wirklich nicht. Nee, geht nur mit der Maus. Okay, also wir fangen in der Relation, fangen wir einfach an. Und der Einfachheit halber habe ich immer die lateinischen Begriffe oder die Fachbegriffe und die deutsche Übersetzung neben dran geschrieben. So, Mammakarzinom und Brustkrebs, Elefant. Warum der Elefant? Das ist mit Abstand die häufigste Krebsart. Aber mittlerweile, und das möchte ich gerne, dass Sie die Take-Home-Message näher haben, eigentlich sehr, sehr gut
zu früh zu erkennen, sehr, sehr gut zu behandeln und ist auf dem Weg dahin, eine doch tolerable Erkrankung zu werden und ihren Schrecken, den sie vielleicht noch vor 10 oder vor 20 Jahren hatte, weitestgehend in Zukunft nicht verlieren zu können, aber ein bisschen einzubüßen und vor allem, und auch das wird ein Ziel sein, dass ich das vermitteln kann, auch klar machen, wie die neuen Therapiekonzepte tatsächlich für die Leute einzeln und individuell angepasst werden können. Endometriumkarzinom, Gebärmutter, Schleimhautkrebs, das hört sich grässlich an, allein das Wort. Also das ist nichts Schönes, aber die Übersetzung ist auch nicht so ganz exakt, aber es gibt halt nun mal nichts Besseres. Das habe ich jetzt dem Löwen zugeordnet, das ist die zweithäufigste Erkrankung. Wir werden über die Inzidenzen, also über die Anzahl der Neuerkrankungen pro Jahr hier in der Schweiz auch im weiteren Verlauf noch sprechen. Ovarialkarzinom oder Eierstockkrebs, das habe ich dem Jaguar zugeordnet, also Leopard, Entschuldigung. Und dann haben wir noch den Gebärmutter, Halskrebs, also das sogenannte Zervixkarzinom, das ist ja das, warum wir oder wie eigentlich regelmäßig in die gynäkologische Untersuchung gehen sollten oder vielleicht auch gehen. Und warum habe ich das Nashorn dem zugeordnet? Weil so ähnlich wie das Nashorn ist das Gebärmutter Halskrebs hier bei uns vom Aussterben bedroht, erfreulicherweise. Warum das so ist und wie wir es tatsächlich vielleicht ausrotten können, also nicht das Nashorn, werde ich vielleicht auch noch ein paar Takte dazu sagen. Last but not least, den Wasserbüffel fand ich jetzt nicht so spannend, deswegen habe ich ihn jetzt auch mit dem Vulvakarzinom oder Scheidenkrebs assoziiert, eine extrem seltene Krebsart, das ist wirklich eine Handvoll in der Schweiz pro Jahr, deswegen auch nur in speziellen Zentren zu behandeln, aber der Vollständigkeit halber habe ich es auch mit aufgenommen und werde auch ein paar Takte dazu sagen. Jetzt gehen wir mal sozusagen, gucken wir uns mal an, wie häufig ist die ganze Geschichte. Also links sind die Frauen, rot, und rechts sind die Männer, blau. Und wenn man alle Prozente zusammenrechnet, ich habe es tatsächlich auch mal versucht, von Strich nach Schief kommt man auf 100%. Also alle Frauen, die sozusagen einen Krebs leiden, von allen Frauen, die einen Krebs leiden, erleiden, sind 30% Frauen dabei, die Brustkrebs haben. 4,7% der Frauen haben, die Krebs leiden, erleiden haben, Gebärmutterkörperkrebs, 3,1% Eierstöcke, Gebärmutterhals 1,9% und Vulva, also das ist dieser Scheidenkrebs, nur noch 1,4%. Also man sieht, dass die Brustdrüse, also das Mammakarzinom oder die bösartige Erkrankung der Brust mit Abstand, mit sechsfachem Abstand die häufigste Erkrankung ist. Und deswegen ist es eigentlich auch das, womit wir uns am Wesentlichen auch beschäftigt haben in der Vergangenheit und es eigentlich auch den Schwerpunkt unserer Behandlung darstellt. Aber, und jetzt kommt wieder gucken wir uns einfach mal die Entwicklung in den letzten Jahren an. Für all die, die jetzt mit solchen Diagrammen und solchen Graphen nicht so vertraut sind, versuche ich das mal einigermaßen vernünftig zu erklären. Also hier unten auf der linken Seite sieht man das Alte, die Jahreszahl und bei den Kurven jeweils sieht man die Anzahl der Frauen respektive Männer, die pro Jahr an einem Lungenkarzinom versterben. Okay? Und da sieht man, dass ungefähr in den 80er Jahren bei den Männern mit Abstand die meisten an einem Lungenkarzinom verstorben sind und seit den 80er Jahren die Kurve langsam schön runtergeht, bei den Männern. Und bei den Frauen ist es genau umgekehrt. Ja, da steigt die Kurve seit 1950 eigentlich kontinuierlich an und wird sich wahrscheinlich irgendwann mal in den nächsten 20 Jahren den Männern annähern. Was man auch sieht auf der rechten Seite ist einfach das Alter. Und das ist vollkommen klar, dass man mit 25, 30 Jahren erstmals sozusagen ein Lungenkarzinom bekommen kann und dass dann bei den Männern, die es mit 80 noch nicht gehabt haben, die kriegen es dann wahrscheinlich auch nicht mehr. Das ist der, wie ich immer so schön sage, Helmut-Schmidt-Effekt. Also der hat geraucht, bis es ihm zu den Ohren rauskam, jeden Tag 30 Päckchen und der ist mit 80 nicht an erkrankt und der wird auch mit 105 nicht erkrankt worden sein. Er ist an was anderem gestorben. Ich weiß ehrlich gesagt nicht genau an was. Und jetzt zurück. Warum Nilpferd? Ja, denkt er, ich will ja jetzt ja keinen zoologischen Vortrag halten. Die sehen ja eigentlich so ganz niedlich aus, ne? Also Mama und Tochter oder weiß ich gar nicht. Nilpferd streifen da so rum, ist ja nicht so richtig schlimm. Aber worauf ich hinaus will, ist the Big Five der Frauen, das habe ich Ihnen gezeigt. Aber das Nilpferd ist in Zukunft das Problem. Ja? So sieht es schon ein bisschen unangenehmer aus. Ja? Und jetzt kommt im Prinzip das nächste, und das ist eine Weltkarte von der WHO. Und auf dieser Weltkarte ist farblich aufgeschlüsselt, an welcher Krebsart versterben die Frauen am meisten in einem Land. Und was man da sieht, ist, dass die westliche Welt, so wie wir sie kennen, ich möchte fast sagen, bis auf China, sagen wir mal NATO, darf man das sagen oder sagen, weiß ich gar nicht. Also die Ukraine ist nicht dabei, das sehe ich. Ja. Also ist blau. Was heißt das? Dass die meisten Frauen weltweit in den blauen Ländern sterben mittlerweile am Lungenkarzinom. Ja. Das heißt, das Nilpferd hat rechts außen den Elefanten überholt. Okay. Und das ist auch in Südafrika tatsächlich so, dass die Nilpferde sind die größten Killer. Die sind zwar Pflanzenfresser, aber sie fühlen sich bedroht, wenn sie nachts sozusagen auf Futtersuche sind. Und die meisten Toten durch Wildtiere in Südafrika werden durch Nilpferde gefordert. So. Und wenn man sich die Weltkarte noch so ein bisschen anguckt und da ein bisschen spazieren geht, da sieht man eigentlich auch relativ klar, dass Afrika halb geteilt ist in die Sahelzone. Und das ist nicht nur Zugang zu frischem Wasser etc. pp., sondern man sieht einfach, dass das die Gebärmutterhalskrebs, also das Cervixkarzinom, in unterhalb der Sahelzone die häufigste Todesursache der Frau ist. Oberhalb ist es der Brustkrebs. Und das liegt einfach daran, dass es in diesen Ländern überhaupt keine vernünftige Früherkennungsuntersuchung gibt. Es gibt keine Möglichkeit des zytologischen Abstriches. Es gibt keine Möglichkeit der Vorsorge- oder Früherkennungsuntersuchung. Warum Libyen gelb ist, was Kolorektum ist, kann ich mir selber nicht erklären, müsste ich bei der WHO mal nachfragen. Ich glaube, seit 20 Jahren oder 15 Jahren Bürgerkrieg, ich glaube, das ist einfach ein Problem mit den Daten, die da gesammelt worden sind. Aber was doch wirklich interessant ist, dass China, Nordamerika, Zentraleuropa und vor allem Ozeanien, also Australien und Neuseeland, das Mammakarzinom in der Sterblichkeit vom Lungenkrebs überholt worden ist. Ja. Die Daten sind jetzt hochaktuell, ganz aktuell. Deswegen, wenn ich Ihnen noch ein paar andere Daten zeige, das ist nicht ganz kongruent mit den Daten, die wir so finden für die Schweiz. Aber ich sage immer, wenn man nach Nordamerika guckt, gesundheitspolitisch, dann ist das alles sozusagen 15 Jahre voraus, was bei uns einsetzt. Das kann man eigentlich historisch, kann man das relativ gut nachweisen. Ich hoffe nicht politisch. Also, wir stellen fest, Lungenkarzinom ist ein großes Problem der Frauen. Warum ist das so? Die Frauen brauchen. Punkt, fertig, Ende. Ja. So, und jetzt nochmal so ganz kurz, ich kann Sie leider nicht ersparen, aber so ein paar Begriffe würde ich Ihnen ganz gerne nochmal erklären. Da gibt es Inzidenz, Mortalität und Prävalenz. Entscheidend ist die Inzidenz, das sind die Anzahl der Neuerkrankten in einem Jahr. Und da sieht man ja auch wieder die häufigsten Krebsarten nach Geschlecht. Die Männer erkranken am Prostatakarzinom und die Frauen erkranken am Brustkrebs, Dickdarmkrebs, Lungenkrebs. Und da sehen Sie, das gilt jetzt nur für die Schweiz. Das sind aber nicht die Verstorbenen, sondern das sind die Erkrankten. Das ist der große Unterschied. Und die Sterblichkeit, das sieht man jetzt hier in der untersten Tabelle, da geht es tatsächlich, wie viele sind verstorben? Und da ist es so 16,2 zu 17,9. Also Brustkrebs ist hier, das sind aber etwas ältere Daten, noch die Nummer 1, gefolgt von Lungenkrebs, Dickdarmkrebs, Bauchspeicheldrüsenkrebs und Eierstockkrebs. Das sind jetzt ja einfach nur mal so statistische Zahlen, damit man die ungefähre Vorstellung davon hat. Und jetzt habe ich einfach nochmal sozusagen von 13 bis 17 man muss dazu sagen, solche Zahlen sind sehr, sehr schwer zu erheben. Es gibt gar keine einheitliche Statistik, auch in der Schweiz nicht. Und erst seit 1,5 Jahren gibt es ein verbindliches Krebsregister, aber man kann sich auch, wenn die Diagnose gestellt wird, ausbitten, nicht in dieses Register aufgenommen zu werden. Also man sieht, die Zahlen sind nie hundertprozentig korrekt. Aber das sind die Zahlen, die wir jetzt hier von der Krebsliga bekommen haben. Das sind die aktuellen Zahlen und das gibt einem einfach mal so ein Gefühl, von wie vielen Fällen sprechen wir überhaupt. Und das sind jetzt die Anzahl der Neuerkrankten auf die verschiedenen Karzinome, also auf die verschiedenen bösartigen Erkrankungen der Frau für die ganze Schweiz. Ja? Und bei der Brustkrebs sieht man, es sind 6.250, aber es sind auch 50 Männer dabei. Auch Männer können an einem Mammakarzinom, also an Brustkrebs, erkranken. Das ist sehr oftmals mit dieser genetischen Disposition verbunden oder aber auch mit einer bestimmten Hormontherapie, die auch bei der Prostatakarzinom angewandt wird, oder in seltenen Fällen von einer Herzinsuffizienz. Wir sehen, dass sozusagen die Nummer zwei in der Anzahl ist der Gebärmutterkörperkrebs, der sogenannte Endometriumkarzinom. Mit 950, also knapp 1000 Frauen in der Schweiz pro Jahr erkranken daran. Und dann die Nummer drei ist der Eierstockkrebs, also unser Leopard. Ja? Gebärmutterhalskrebs, sieht man selber, ist 260 nur noch pro Jahr. Die WHO sagt, dass die Zahl, die es gilt zu erreichen bei einer optimalen Früherkennung für den Gebärmutterhalskrebs, wäre 6 auf 100.000. Ich habe mir jetzt mal die Mühe gemacht mit der Schweiz, halbiert durch 2 auf 100.000, lalala, kommen wir genau, ziemlich genau auf die 260. Das heißt, das ist eigentlich, wir sind eigentlich schon in einem optimalen Setting, was die Weltgesundheitsorganisation sagt, zur Verminderung oder zur Früherkennung von Gebärmutterhalskrebs. Alle anderen Sachen sind so selten, dass sie gar nicht mehr richtig drauf haben. Deswegen erscheint da das Vulvakarzinom gar nicht mehr richtig. So, und jetzt will ich ein bisschen sozusagen auf den Elefanten eingehen. Sie sehen die Schweiz in Kantone aufgeteilt, oben links. Und da sehen Sie die dunkelroten Kantone. Das sind die Kantone, die ab 1980 ein Screening, sozusagen ein Mammographie-Screening eingeführt haben. Und die weißen Kantone sind die, die es nicht gemacht haben. Und die rosanen Kantone, das sind die, die es erst später eingeführt haben. Und unten sieht man auch nochmal, und das ist eigentlich sehr, sehr betrüblich, aber immerhin besteht Hoffnung, das ist die Anzahl der Teilnehmenden im Verhältnis zu denen, die teilnehmen könnten. Und da sieht man, dass 2014 haben 27% teilgenommen in den Kantonen, in denen das verpflichtet ist, also das ist angeboten wird. Und immerhin sind wir innerhalb von 6 Jahren auf eine Rate von 44,3% an Teilnahme gekommen in den roten Kantonen. So, und was bedeutet das eigentlich und warum führe ich das auf? Das zeigt auf dieser Kurve, die man da sieht, unten, also unterhalb von der Tabelle, sieht man die Anzahl der Verstorbenen pro Jahr am Mammakarzinom. Und da sieht man, dass ab 1990 die Kurve zwischen Basel und Zürich in einer Gruppe und Genf deutlich auseinandergeht. Ja? Das heißt, allein durch die Einführung des Mammographie-Screens ist die Sterblichkeit in diesen Kantonen, also in Waadt und in Genf, um 30% runtergegangen. Ja, mehr muss man eigentlich nicht sagen. Okay. Das hat dazu geführt, dass es eine verpflichtende Einführung gab, aber nach wie vor ist das Mammographie-Screening sehr, sehr umstritten. Und ich möchte eigentlich nicht nur eine Lanze, ich möchte eigentlich einen ganzen Baumstamm brechen, um Sie zu motivieren, am Mammographie-Screening teilzunehmen und alle, die Sie kennen, irgendwie Ihnen auch zu sagen, dass Sie gern teilnehmen sollen. Und warum ist das so? Das versuche ich auch nochmal zusätzlich zu erklären. Man kann es nicht ganz unwissenschaftlich machen, deswegen gibt es viele Kurven, es tut mir leid, aber ich versuche es einfach so zu erklären, dass es vernünftig ist. Also es gibt normalerweise 4 verschiedene Stadien von Mammakarzinom. 1 ist das kleinste Stadium und 4 ist das größte. Und wenn Sie jetzt hier sehen, dann sehen Sie, dass das sind die Zahlen, die aufgeliefert sind, das sind 5 Jahre. 5 Jahre. Und im Stadium 1 sehen Sie, dass nach 5 Jahren noch über 90% der Patientinnen leben. Und im Stadium 5 leben halt nach 5 Jahren noch 20%. Ja. Und das heißt, einfach ausgedrückt, je kleiner der Brustkrebs ist, wenn ich ihn diagnostiziere, desto besser ist auf Hunderte, auf Tausende, statistisch gesehen, meine persönliche Prognose. Das heißt, das Ziel ist es, möglichst früh möglichst viele Karzinome zu entdecken. Und nichts ist ohne Preis in dieser Welt. Und das liegt einfach daran, dass man natürlich kein perfektes Medium zur Verfügung hat, keine perfekte Untersuchungsmethode. Eine Mammographie ist nicht perfekt, logischerweise, weil die hat Artefakte, kann bestimmte Dinge nicht erkennen, erkennt bestimmte Dinge gut und andere wiederum schlecht. Und die große Gefahr oder das große Manko der Mammographie und des Screenings besteht immer darin, erstens ist die Teilnahmequote nach wie vor zu niedrig, also noch nicht mal 50%. Ja. Gut. Das zweite ist, man hat die Gefahr der Übertherapie. Das heißt, man entdeckt unter Umständen etwas, versetzt die Frauen in Angst und Schrecken, operiert sie und am Ende und am Ende ist es kein Karzinom. Oder aber, was auch geht, es ist ein Karzinom, so ähnlich wie bei der Prostata, das ist ganz harmlos. Ne? Herr Hacketal sprach vor 30 Jahren mal vom Haustierkrebs. Auch das gibt es bei der Brust. Aber das wissen wir nur hinterher. Das vorher wissen wir das nicht. Ex ante wissen wir nicht, ob das jetzt ein Haustierkrebs ist. Wir haben, und da werde ich Ihnen das auch nochmal erklären, bestimmte Methoden mittlerweile, um das abschätzen zu können, wie aggressiv es ist. Aber auch das ist nochmal besonders. Je länger ein Screening läuft, auch das ist jetzt mittlerweile wissenschaftlich erwiesen, dieses Screening lernt. Und je länger es läuft, desto besser ist es. Die Zahl der Übertherapien, der Falsch-Positiven, wie wir sagen, nimmt kontinuierlich ab. Und derzeit ist es eine auf 1000 übertherapiert. Das ist die große statistische Zahl. Für Sie individuell, die Sie am Screening teilnehmen oder nicht am Screening teilnehmen, gilt Folgendes. Je häufiger Sie persönlich am Screening teilgenommen haben, desto besser ist das Screening für Sie. Warum ist das so? Wenn ich eine Voraufnahme habe, kann ich jede Veränderung viel besser identifizieren oder viel besser interpretieren, als wenn ich keine Voraufnahme habe. Und je mehr Voraufnahmen ich habe über die Zeit, desto schärfer wird meine Waffe. Das heißt, die Strahlenbelastung ist so viel wie einkaufen in New York, fahren Sie mit dem Flugzeug irgendwo hin. Ja? Das ist eine Jahresstrahlenbelastung. Ja, mit dem Flieger. Alle 2 Jahre. Es gibt Hochrisikokonstellationen, da macht man das auch noch mit Magnetresonanz und so weiter und so weiter. Aber alle 2 Jahre ab 50 beziehungsweise 10 Jahre vor dem jüngsten Familienmitglied, was erkrankt ist. Und Sie sind auf einer guten Seite. Warum sage ich das? Das ist eine ganz komplizierte Kurve. Bitte fragen Sie mich nicht nach B, C und D, verstehe ich nämlich selber nicht. Okay, das ist das Tumorregister in München. Aber was da auch nochmal deutlich geworden ist, es ist nicht nur, das ist nicht nur die Größe des Tumors, die entscheidend ist, sondern über die vielen Jahre hinweg. Sie sehen, das sind immer so Kohorten, 78 bis 87, 88 bis 97, 98 bis 2006 und 2007 bis 2013. Das ist die braune Kurve und das ist die oberste Kurve. Und da sehen Sie, dass über die Jahre hinweg bei der gleichen Größe des Tumors die Therapie immer besser geworden ist. Das heißt, das Überleben wird immer besser. Okay? Ja? Die braune Kurve links oben ist die oberste, dann kommt grün. Ja? Und grün ist die Zeit von 88 bis 97 und so weiter. Und je weiter unten die Kurven sind, desto früher war der Zeitraum, in dem man die Diagnose gestellt hat. Will sagen, ein Mammakarzinom, was Sie heute mit 2 Zentimeter diagnostiziert bekommen haben im Jahr 22, ist ein anderes Mammakarzinom aufgrund der therapeutischen Möglichkeiten als 1982. Okay? Und das gilt, die gestrichelten sind die größeren und die, also größer 2 Zentimeter, und die durchgezogenen Linien sind die kleiner 2 Zentimeter. Und Sie sehen, die Linien verlaufen parallel und die größeren sind natürlich nach wie vor, haben schlechtere Prognose. Aber auch da ist es so, dass heutzutage es an wesentlich bessere Therapiemöglichkeiten das gibt. So, wieso ist das so, dass in der westlichen Welt, wieso gibt es in Afrika keinen Mammakarzinom? Ich weiß es nicht. Sterben die vorher? So. Aber was wir wissen, ist, dass es einen sprunghaften Anstieg gab und in der westlichen Welt auch einen sprunghaften Anstieg des Mammakarzinoms. Und es muss 2 Faktoren höchstwahrscheinlich als Ursache geben. Das eine ist die Stilltätigkeit, also die Anzahl der Kinder, die man gestillt hat. Und das andere, auch das ist nicht sicher, das andere, das, was wir sicher wissen, ist Östrogene, also weibliche Geschlechtshormone, die man, sagen wir mal, bis 2001 mit der Gießkanne ausgeschüttet hat. Deswegen habe ich Ihnen hier Lukas Cranach, der Ältere, stimmt's? Der Ältere, ja. Der Ältere wegen, ne? So. Hier der Jungbrunnen, also links kommt man an, ist alten betagt hässlich und geht durch den Brunnen durch und auf der rechten Seite ist man mit einer glatten Haut und fit und sonst irgendwas und steigt wieder da raus. Und es wurde über viele Jahre hinweg prognostiziert oder propagiert, dass die Östrogene frühzeitig gegeben zum Ausgleich in den Wechseljahren genau dieser Jungbrunnen sein werden oder sein könnten. Und wir alle haben da auch dran geglaubt und da ist auch sicherlich viel Wahres dran. Aber wie immer im Leben, komplexe Fragestellungen benötigen komplexe Antworten. Warum ist das auf einmal alles in sich zusammengefallen? Es gab eine berühmte Studie, die heißt One Million Women's Study, die ist in England gemacht worden und man hat einfach festgestellt Korrelation. Viele Frauen. Und man hat festgestellt, oh Wunder, Frauen, die eine Hormonsubstitution einnehmen, erkranken häufiger am Mammakarzinom. Und das konnte man sogar aufgrund der großen Fallzahl, konnte man das ziemlich genau sagen, dass wenn man nur ein Östrogen nimmt, dann hat man circa auf 1000 Frauen 1,5 Frauen mehr, die ein Mammakarzinom bekommen. Und mit verschiedenen Kombinationen mit Procholesteron, also das korrespondierende Sexualhormon, waren sogar 6 zusätzliche Mammakarzinome. So, das ist eigentlich das ist auch wieder so eine schöne Grafik, aber ich habe es trotzdem mal gezeigt. Da sieht man die rote Linie in der Mitte, das sind die Anzahl sozusagen der Mammakarzinome über die Jahre hinweg in Neuseeland. Das ist ein schönes kleines Land, Insel kann keiner ausbrechen, kommt auch keiner rein, kann man alles gut messen, sind auch nicht so viele Leute. Und deswegen gibt es da ganz gute Statistiken. Also die orangene Kurve ist die Kurve der Mammakarzinome auf 1000, die jemand diagnostiziert hat. Und dann gibt es 2 gerade Striche und das ist die von mir zitierte Million Women Health Study. Wer es aussprechen kann, ist ein Star. Und Sie sehen, dass als die publiziert worden ist, 2002, und dann ist es die Verschreibung, das ist die hellblaue Kurve, auf 1000, die ist so runtergegangen. Das heißt, es wurde nichts mehr verschrieben. Und Sie haben angefangen, 2003 ein Mammographie-Screening zu machen. Dementsprechend ist natürlich die Anzahl der Mammakarzinome sozusagen signifikant hochgegangen. Okay. So, was wir jetzt nicht wissen, und das muss man über viele Jahre weiter gucken, weil irgendwann mal sollte eigentlich die Anzahl der Mammakarzinome pro 1000 runtergehen. Ich habe Ihnen das nur gezeigt, oder ich wollte es nur zeigen, ist, dass durch diese Veröffentlichung von dieser einen Studie hat sich die Verschreibungspraxis schlagartig verändert. Okay. Und was ist jetzt die Take-Home-Message? Ist es jetzt gut, ist es nicht gut? Der Frankfurter sagt, man war es nicht. Ja? Also es ist ganz individuell, man muss sich das genau angucken und ich versuche Ihnen das so ein bisschen zu erklären. Also da sieht man auch wieder das Alter der Frauen und rechts die Inzidenz, also die Anzahl der Frauen, die ein Mammakarzinom bekommen. Und da sehen Sie halt, dass die Kurve, die schwarze Kurve oben, ja, das sind die, die niemals eine Hormonsubstitutionstherapie bekommen haben. Und das stellt man fest, das Risiko steigt mit 50 bis 65 kontinuierlich an. Und dann sieht man mit den Linien, die zweite Kurve oben drüber, das sind die, die 10 Jahre lang eine Hormonsubstitutionstherapie bekommen haben. Und da sind es einfach so, das sind 5 mehr auf 1000 gegenüber denen, die nie eine genommen haben. Und wenn die eine kombinierte Hormonsubstitutionstherapie bekommen haben, waren es sogar 19 auf 1000, die es mehr bekommen haben. Und darüber hinaus ist es auch noch so, dass es nicht gut für die Gebärmutterschleimhaut ist, also für den Löwen. Ist nicht gut für den Elefanten, ist auch nicht gut für den Löwen. Weil auch da ist es einfach so, dass die Anzahl der Endometriumkarzinome, also Gebärmutterschleimhautkrebs, signifikant hochgeht. Ja, warum machen wir es denn dann? Macht eine schöne Haut, macht volle Haare, macht eine gute, was weiß ich nicht, was heißt, ist gut gegen Demenz, es ist gut gegen Alzheimer, es ist gut für die kognitive Funktion. Ist alles richtig. Ist gut für die Zusammensetzung der Fette im Blut. Es ist ein gewisser Schutz gegen eine koronare Herzkrankheit. Aber es macht ein Mammakarzinom, es macht ein Endometriumkarzinom und es macht eine Steigerung der Schlaganfälle und es macht eine Verschlechterung der Wahrscheinlichkeit, über lange Zeit kardiovaskulär, also Herz-Kreislauf, gesund zu bleiben. Okay? Und die derzeitige Interpretation dieser Studie war eigentlich darin, dass wir diese Aussage, die wir damals gemacht haben, nicht mehr halten können. Aber was sicher ist, und die Take-Home-Message ist, eine Hormonsubstitutionstherapie ist geeignet für die Frauen, die am Hormonentzug leiden. Ja, die vegetative Symptome haben, denen geben sie ein Östrogen und es ist weg. Weg, wie der Norddeutsche sagt, weg. Ja, so. Da gibt es verschiedene Varianten und so weiter und so weiter. Aber und die ganzen anderen Faktoren, was auch positiv ist, habe ich Ihnen auch. Aber man kann sagen, nach 5 oder 6 Jahren kippt der Vorteil global betrachtet auf viele tausend Frauen gesamtgesellschaftlich gesehen in einen Nachteil. Das heißt, nicht jeder braucht es, nicht jeder kann es unendlich nehmen. Man kann nicht 20 Mal durch den Jungbrunnen schwimmen und man soll auch nicht endlos im Jungbrunnen schwimmen. Take home. So, was ist noch neu mit der Brust? Also mit der Brust hat sich extrem viel geändert. Das heißt, früher, die alten Bilder, die man gesehen hat, Brust ab, Ablatio, Brustentfernung. Heutzutage machen wir das wesentlich differenzierter. Die Brust ist ein hochkomplexes Organ, was mich nach wie vor noch jeden Tag, wie sagen, wieder neu fasziniert. Und ich zeige Ihnen da so ein paar anatomische Bilder. Da sehen Sie ungefähr, und worauf ich, wie das aufgebaut ist. Es ist ein ganz komplexes System aus sogenannten Alveolen, also wo die Milch produziert wird und diesen Gängen. Und diese Gänge laufen dann zusammen. Und da sind ganz komplexe verschiedene Zellen. Und das ist ja ein unglaubliches Wunder. Wenn Sie sich überlegen, so ein Kind mit 2500 Gramm, das wird gestillt, dann hat es am Anfang eine Stillmenge von 30 Milliliter oder sowas. Und ein Jahr später, wenn sie immer noch stillen, kann das ja bis zum Liter sein oder 1,5 Liter. Und es reguliert sich vollkommen selbstständig. Ja? Also man muss schon ganz schön bekloppt sein, wenn man es nicht macht. Und alles andere sage ich jetzt vorsichtshalber nichts. Es gibt 1000 Sachen, warum es nicht funktionieren kann. Gibt es Spezialistinnen und so weiter und so weiter. Ist auch keine Wertung. Und wer nicht stillen kann, ist auch keine schlechte Mutter und so weiter und so weiter. Ist alles gesagt hier an der Stelle. Aber worauf ich Ihnen jetzt nochmal Wert legen soll, möchte, ist diese grünen kleinen Kaffeebohnen, die Sie da sehen. Das sind nämlich die Lymphknoten. Und die spielen eine große Rolle beim Mammakarzinom, also beim Brustkrebs, weil die Metastasierung findet immer zunächst in den allermeisten Fällen über die Lymphknoten statt. Und deswegen hat man früher immer supra-ultra-radikal die Lymphknoten in der Achselhöhle entfernt. Und jetzt sind wir aber mittlerweile auf den Weg gekommen, zu sagen, wir müssen eigentlich gar nicht alle Lymphknoten entfernen, um eine Aussage zu machen. Sondern es reicht uns eigentlich, dass wir den Lymphknoten entfernen, der für die Brust zuständig ist. Das ist manchmal nur einer oder zwei oder maximal drei. So, wie kriegen wir das raus? Die können wir färben. Die können wir anfärben. Wir spritzen einfach einen Farbstoff oder auch eine radioaktive Substanz in die Brustwarze. Und gucken uns dann an, wo trainiert das hin? Wo ist der Abfluss? Und das ist dann der sogenannte Wächter-Lymphknoten. Und den können wir identifizieren im OP mit einem Geigerzähler. Und darüber hinaus wird er auch blau, wenn wir blau gespritzt haben, logischerweise. Und den können wir rausnehmen. Und der ist repräsentativ. Der reicht uns im Grunde genommen. Ich verschone Sie jetzt mit 100.000 Studien, die gemacht worden sind. Hin und raus. Im Grunde genommen reicht er. Er reicht uns als Prognoseparameter. Okay. Und das heißt, dass diese schrecklichen Horrorbilder, die man früher gesehen hat von den einarmigen Windkrabben, ja, wissen Sie, was ich meine, diese Schalentiere mit den riesigen Armen, das waren diese Frauen, die armen Frauen, die die ultraradikale Axillardissektion bekommen haben und die ein Lymphödem hatten, sodass der Arm dreimal so dick war wie der andere, ja, oder die den Arm nicht mehr richtig bewegen konnten oder Nervenstörungen und all diese Sachen, das sehen wir im Grunde genommen gar nicht mehr, weil wir nur noch in den seltensten Fällen da tatsächlich dazu gezwungen sind, die Lymphknoten komplett auszuräumen. Jetzt sehen Sie, das ist ein aktuelles OP-Bild von vor 3 Wochen. Sie sehen, das ist tatsächlich so, das ist ein kleiner Schnitt, der ist ungefähr so groß. Und was Sie da in der Mitte sehen, ist tatsächlich der Lymphknoten, der sogenannte heiße Lymphknoten, also der Wächter-Lymphknoten. Und den nehmen wir selektiv raus. Keine Schwellung, keine Bewegungseinschränkung, Armmobilität ist vollkommen vorhanden. Patienten können am ersten oder am zweiten Tag nach der OP nach Hause. Also, das erste ist Lymphknoten, Reduktion der Invasivität und der Radikalität. Das ist jetzt auch mal ein absolutes Live-Bild, was Sie sehen. Wir sind mittlerweile in der Lage, durch unterschiedliche Techniken, die wir uns zum Teil auch bei den plastischen Chirurgen abgeschaut haben oder mit den plastischen Chirurgen zusammen operieren, das ist jetzt nicht irgendein geschöntes Superbild, sondern das ist ein ganz normales Bild einer Patientin aus unserer Brustsprechstunde. Und das ist ungefähr 8 oder 10 Tage nach der Operation. Das ist eine brusterhaltende Therapie. Wie Sie sehen, ist sozusagen um den Warzenhof herum geschnitten worden. Und man hat irgendwie auch Haut um den Warzenhof herum weggenommen und hat den Tumor über den Warzenhof hinweg entfernt. Und hier oben in der Achselhöhle, rechts sehen Sie den kleinen Schnitt, das ist die Lymphknotenentfernung. Das ist ein Bild unmittelbar eine Woche nach der OP. So sieht es von vorne ungefähr aus. Und Sie sehen, man sieht schon einen gewissen Defekt, sozusagen Läsion. Aber es ist aus meiner Sicht heraus ein durchaus akzeptables Ergebnis. Und das wird über die Jahre sicherlich auch noch viel, viel besser. Sie sehen, ein Dirndl könnte man schon wieder tragen. So, was sind die Trends der Mammachirurgie? Und das erste ist so meine Leibspeise, hätte ich beinahe gesagt. Systemtherapie vor der eigentlichen Operation, neoadjuvante Chemotherapie. Ja, also in vielen Fällen ist es einfach so, oder nicht in vielen Fällen, in einigen Fällen müssen wir den Patienten einfach empfehlen, nach der Operation, dass wir noch eine zusätzliche Therapie brauchen. Das kann eine antihormonelle Therapie sein, ein Antihormon, ja, gegen das Östrogen gerichtete Hormon, da gibt es spezielle Substanzen. Aber es kann auch in schlimmeren Fällen, fortgeschrittene Erkrankung, hohes Rückfallrisiko, auch mal eine Chemotherapie sein. Wenn ich weiß, dass ich eine Chemotherapie benötigen werde, dann mache ich die Chemotherapie vor der Operation. Warum mache ich das? Weil ich nämlich weiß, ob die Chemotherapie wirkt oder nicht. Weil ich sehe ja am Tumor selber, ob der schrumpft oder nicht. Und wir haben mittlerweile bestimmte Konstellationen und Möglichkeiten, auch bestimmten Zusatzkriterien, die wir an dem Tumor finden und so weiter und so weiter, das ziemlich genau abschätzen zu können, wer das braucht und wer das nicht braucht. Und wir haben mittlerweile, wie soll ich sagen, Cocktails bestehend aus Chemotherapie, Antikörper und Schlag mich tot, ja, mit denen wir eine Wahrscheinlichkeit teilweise bis zu 60% haben, dass durch die Therapie der Tumor weg ist. Und wir dürfen in den neuen Grenzen operieren. Das heißt, haben Sie vorher einen 5 cm großen Tumor und wir machen die Therapie und der Tumor ist nach der Therapie ganz weg oder 1 cm groß, dann dürfen Sie sozusagen nur diese Wundhöhle, die ehemalige Wundhöhle resizieren. Sie müssen nicht 5 cm aus der Brust heraus entfernen. Und, wie gesagt, die Sentinel-Operation. Es gibt verschiedene Substanzen, auch da muss man jetzt irgendwie nicht einen Leistungskurs Biologie gehabt haben oder ein höheres Studium. Ich will es einfach nur nochmal sozusagen aufgezeigt haben. Es gibt bestimmte Möglichkeiten, in den Zellreparaturmechanismus einzugreifen, insbesondere wenn man eine genetische Disposition dafür hat, dass die Zellen sich nicht so gut reparieren können. Ja, was immer eine Gefahr ist, eine Bösartigkeit zu entwickeln, ist immer, wenn man einen geerbten Webdefekt hat in den Zellen, dass die Zellen sich, wenn sie in irgendeiner Form beschädigt werden, sei es Sonnenlicht, sei es Radioaktivität, sei es was weiß ich, ja, dass die Zellen sich nicht selber regenerieren können. Und das kann man, da kann man verschiedene Substanzen nehmen und kann dadurch additiv die Tumorzellen sozusagen schwer beeinträchtigen. Das gilt für das Mammakarzinom, aber es gilt im Prinzip für alle anderen Tumorarten auch. Und heutzutage muss man immer schön viel Bilder machen und auch die müssen bunt sein und das muss alles ganz komplex aussehen. Das ist sehr, sehr komplex und ich versuche Ihnen das quasi nicht, das kann ich Ihnen gar nicht erklären, weil ich es zum Teil ja auch selber nicht verstehe, sage ich Ihnen ganz ehrlich. Aber es gibt so ein paar Sachen, die finde ich wahnsinnig spannend und das, und vielleicht haben Sie ja Lust, sich auf ein paar Ideen noch mit einzulassen. Also was Sie da links sehen, ist eine Tumorzelle, die ist rot, die sieht ja auch schon so richtig böse aus. Und was Sie nebendran sehen, was Sie sehen, sind Killerzellen. Ja? Also das ist die Abwehr, ist die Spionageabwehr. Und was man jetzt sieht, ist in der Grafik direkt nebendran, sieht man, dass die Tumorzelle, die ist auch wieder rot. Und da ist so eine Abwehrzelle, so eine aktivierte T-Zelle. Und die T-Zelle kann, wenn sie auf dem Tumor ein bestimmtes Oberflächenprotein erkennt, kann die gezielt diese Tumorzelle abtöten. Okay. Aber die Tumorzellen sind teilweise schlau und die bilden so einen Ausknopf aus. Die schalten einfach, und das ist dieser PD1 da oben, sehen Sie? Das heißt programmierter Zelltod, Programmed Cell Death. Und dafür gibt es einen Knopf. Und das ist von der Natur irgendwann mal evolutionär entstanden, dass die überschießende Immunantwort nicht total gegen das eigentliche, gegen den eigentlichen Körper sozusagen gerichtet ist. Man will immer ein Gleichgewicht haben. Okay? Und, aber es gibt natürlich Tumorzellen, die stören dieses Gleichgewicht, indem sie einfach sozusagen die Polizei ausschalten, indem sie ihnen einfach die Waffen wegnehmen oder sie paralysieren. Die sind dann noch da, aber sie können nichts mehr machen. Okay? Kann auch keine Tumorzelle verhaftet werden. So, und gegen diese Rezeptoren, die sagen, hier, ich mache dich still, dafür können wir mittlerweile Antikörper geben und haben durchaus rapide und fantastische Verbesserungen der Prognose, insbesondere in fortgeschrittenen Stadien. Und dann last noch, also nicht zuletzt, aber auch das gilt nicht nur, das Mammakarzinom ist quasi nur, oder Brustkrebs ist quasi nur, jetzt ein Beispiel, das gilt natürlich für viele andere Tumorarten auch. Es hat jetzt nichts nur was mit dem Brustkrebs zu tun oder den weiblichen Tumoren, sondern viele andere Substanzen auch. Magenkarzinom wird angewandt, Rektumkarzinom. Es gibt bestimmte Wachstumsfaktoren, die sind in der Zelle drin. Das sehen Sie da, das ist das, was HER2 steht. Und wir haben bestimmte Antikörper, die sind gegen diese Wachstumsfaktoren gerichtet. Und wenn wir diese Wachstumsfaktoren blocken, dann kann die Zelle sich nicht mehr so gut teilen, ganz global. Wenn die Zelle sich nicht mehr gut teilen kann, dann ist sie keine gute Tumorzelle. Eine gute Tumorzelle ist eine Tumorzelle, die sich schnell und viel teilt. Wenn sie sich nicht mehr schnell und viel teilt, kann die Abwehr wieder aufholen. Okay? Jetzt ist man aber hingegangen und hat gesagt, haha, jetzt haben wir ja bestimmte Rezeptoren an der Oberfläche und die zeigen, die Tumorzellen bilden die aus. Und wir haben ja einen Antikörper. Jetzt können wir an den Antikörper können wir ja so kleine Sprengsätze anbringen. Und das führt dann da, dass die Sprengsätze, also die Chemotherapie, an die Zellen kommt, wo sie hin sollen und nicht überall. Okay? Und das ist im Prinzip, das ist so alt wie die Odyssee. Das ist nämlich ein trojanisches Pferd. Okay? Die Tumorzelle zieht quasi diesen Rezeptor in die Zelle hinein und es kommen lauter Griechen in Troja raus. Achso, das war so, glaube ich. Ja? Und die Zelle geht kaputt. Und if you can't convince them, confuse them. Um Ihnen das nochmal zu sagen, warum gibt es Tumorzentren und warum gibt es Brustzentren, wo wir ja stolz sind, dass wir dieses Jahr ein zertifiziertes geworden sind. Das ist jetzt einfach mal sozusagen aus dem Internet herausgezogen, ein Entscheidungsbaum, ja, wo Sie sich überlegen können, wenn was, wann machen, machen wir was, wo, wie, wie. Und das ist nur für Zellen, die einen bestimmten Rezeptor, das ist ja, den ich eben gezeigt habe, der HER2-Rezeptor, die diesen Rezeptor ausbilden. Was mache ich in einem Fall, wo eine Frau so einen Rezeptor ausbildet und ein Mammakarzinom hat? Und da sehen Sie, das sind die verschiedenen Varianten, die man da durchgehen kann. Ich erspare Ihnen das, das jetzt im Einzelfall durchzugehen, weil Sie würden nach 20 Sekunden sowieso abschalten. Was ich Ihnen sagen will, es ist verdammt kompliziert, aber es ist sehr, sehr gut und es ist sehr, sehr individuell. So, das Bild kennen Sie schon. Meine Lieblingsbilder, ne, haben Sie schon verstanden. Und jetzt gehen wir sozusagen zum Endometriumkarzinom. Und das ist der Löwe. Das ist jetzt nochmal sinnbildlich irgendwie, ich finde das eigentlich eine relativ fast zu ästhetische Darstellung eines Endometriumkarzinoms. Man sieht, dass die Gebärmutter besteht aus Gebärmutterhals. Unten sieht man die Scheide und sie besteht aus Gebärmutterkörper. Und der Gebärmutterkörper ist von einer Schleimhaut ausgekleidet und die Schleimhaut ist dafür da, dass sie die Eizelle aufnimmt und ernährt. Und einmal im Monat wird die Schleimhaut abgestoßen. Und wenn der Menstruationszyklus nicht mehr funktioniert, dann wird die Gebärmutterschleimhaut halt nicht mehr abgestoßen. Und diese Gebärmutterschleimhaut kann sich bösartig verändern und kann dann Metastasen bilden, das sogenannte Endometriumkarzinom. Und das können wir mittlerweile eigentlich sehr, sehr gut behandeln. Man sieht aber, das sind immerhin 927 Frauen pro Jahr in der Schweiz, die daran erkranken. Aber Sie sehen, 927 erkranken und 218 versterben pro Jahr in der Schweiz. Es ist sehr gut behandelbar. Man erkrankt, aber die Prognose daran zu versterben ist nicht null, aber sie ist nicht so schlimm. So, das sind Bilder aus unserem OP, das sind wir bei der Arbeit sozusagen. Sie sehen, das ist auch mittlerweile relativ hochkomplex, Hightech-mäßig. Wir machen das minimalinvasiv. Auf der rechten Seite sehen Sie mal, wie so ein Bauch aussieht. Da haben wir verschiedene Arbeitsdruckhaare, also diese Schäfte eingeführt in den Bauch. Der Bauch wird aufgepumpt mit CO2 und damit können wir dann auf diesen Monitoren, Sie sehen überall im Saal sind Monitore, können wir dann über diese Arbeitsschäfte können wir operieren. Das nennt sich Schlüssellochchirurgie oder minimalinvasive Chirurgie. Das Endometriumkarzinom ist genial dafür geeignet. Wir können nahezu fast alle Fälle damit mittlerweile operieren. Und wir kombinieren es mittlerweile auch mit dieser rechten Lymphknotentechnik, auch an der Gebärmutterschleimhaut. Jetzt sieht man das auch nochmal aus den verschiedenen Perspektiven. Auf der linken Seite sehen Sie die verschiedenen Monitoren. Da sehen Sie in den Monitoren unsere Geräte, die wir führen. Da sehen Sie das Setting, wie das aussieht mit dem Bauch, mit den verschiedenen Trokaren. Man sieht, ich habe einen Bart, da links und Gesundheit. So, und der Vorteil ist, die Frauen sind, man verliert weniger Blut. Es ist wesentlich weniger invasiv, das heißt weniger postoperative Schmerzen. Sie können schneller wieder mobilisiert werden, wenig oder gar keine Intensivaufenthalte. Der Darm kommt schneller wieder in Gang. Also es ist im Prinzip nur Vorteil. Okay. Auch da, das ist jetzt auch nochmal eine andere Entscheidungsform, hat man mittlerweile neue molekulare Faktoren gefunden, wo man gesagt hat, Krebs ist nicht gleich Krebs, sondern ich kann das unterscheiden. Ich kann die verschiedenen Tumorentitäten unterscheiden, kann die verschiedenen Subtypen sehen und kann anhand der genetischen Ausstattung oder der genetischen Veränderung der einzelnen Tumorzelle, kann ich eine Aussage machen, wie die Prognose ist. Also nicht nur die Anzahl der Lymphknoten oder die Größe. Ich kann auch die einzelne Zelle, kann ich mir angucken. Und dadurch kann ich sozusagen stratifizieren, also unterscheiden, wie ich therapieren möchte. Und das ist ein Riesenvorteil, weil es ist nicht mehr one fits for all, sondern ich kann wirklich individuell es beeinflussen. Und ich kann vor allem weniger invasiv sein, beziehungsweise weniger Patienten eine Chemotherapie oder eine zusätzliche Therapie anbieten und vielen das ersparen. Eierstockkrebs. Warum habe ich das dem Leoparden zugeordnet? Es ist verhältnismäßig selten, es ist aber sehr bösartig. Und der Leopard sitzt ja auf dem Baum, beziehungsweise hängt am Baum und lässt sich fallen. Das heißt, man sieht ihn nicht kommen. Ja? Das heißt, und das versuche ich Ihnen auch klar zu machen, es gibt keine vernünftige Vorsorge- oder Früherkennungsuntersuchung für das Ovarialkarzinom, für die bösartige Veränderung der Eierstöcke. Eigentlich ist Ovarialkarzinom der völlig falsche Begriff, aber es hat sich nun mal so etabliert und aus der Vergangenheit hat man auch gedacht, dass es so wäre, aber in Wirklichkeit, und das finde ich eigentlich hochspannend, ich habe es Ihnen da mal sozusagen aufgezeichnet, unten in der Mitte ist es einfach so, es sind im Prinzip diese feinen Zellen, die an der Oberfläche von den Fimbrien sind. Die Fimbrien sind, ist das Ende von den Eileitern, die über der Oberfläche vom Eierstock, also vom Ovar, sozusagen gleiten und durch verschiedene Faktoren die Eizelle tatsächlich sozusagen aufnehmen. Ja? Das heißt, es kann sogar so sein, dass die rechte Tube am linken Ovar sich eine Eizelle holt. Das heißt, die sind beweglich, die können sich auch in der Natur bewegen und da finden jede Menge molekulare oder Austausch findet statt und an dieser Stelle findet die Transformation statt, da findet die Bösartigkeit statt. Und diese Zellen werden dann in die gesamte Bauchfellregion hineingegeben, kontinuierlich. Und das Bauchfell kennt keiner so richtig, ich erkläre es immer so, das Bauchfell ist im Prinzip wie eine Klarsichtfolie, eine Frischhaltefolie. Und das gesamte Gedärm ist von Frischhaltefolie überzogen. Und die Frischhaltefolie führt dazu nicht nur, dass es frisch ist, logischerweise, sondern es führt auch dazu, dass das Gedärm so schön aufeinander gleiten kann. Ja, dass die Peristaltik von ihrem Darm und den anderen Organen sozusagen funktionieren kann, wenn sie sich bücken oder wenn der Bauch voll ist, weil sie viel gegessen haben oder wenn sie eine volle Blase haben, haben sie völlig veränderte Verhältnisse. Und so kann das Gedärm wunderbar aufeinander gleiten. Und das ist das Bauchfell. Und der gesamte Bauchraum ist quadratmeterweise von diesem Bauchfell ausgefüllt. Und die Eierstockserkrankung, der Ausgang an den Fimbrienenden nimmt, die ergießt sich in das Bauchfell. Okay? Und man kann sich ja vorstellen, dass es an vielen Stellen dann gleichzeitig ist. Und dadurch kann man das nicht vernünftig diagnostizieren. Man sieht es auch daran, leider, dass eine Früherkennung gibt es nicht. Es sind 600 Fälle in der Schweiz pro Jahr, aber 420 versterben pro Jahr. Das heißt, die Letalität, das heißt, die Anzahl derer, die versterben im Verhältnis zu denen, die erkranken, ist extrem hoch. Und die Maßnahmen, die man ergreifen muss, sind relativ drastisch. Da links sehen Sie nochmal, das ist sozusagen schematisch, wie so ein Bauchraum quasi aussieht. Das ist quasi das Gedärm, Dickdarm, Dünndarm. Sie sehen den Magen, Sie sehen die Gallenblase. Und rechts sehen Sie mal so ein typisches, auch aus unserem OP, so ein typisches Befallmuster. Man sieht überall diese Aussaat. Sehen Sie das? Diese kleinen Böbbels, die da überall liegen. Die sind überall im gesamten Bauchraum. Und das können Sie nicht vernünftig wegoperieren. Das müssen Sie komplett entfernen. Das heißt, das ist die größte Operation, die es gibt, die man im Bauchraum machen kann. Die machen wir in Teams zusammen. 6, 8, 10 Stunden. Und wir versuchen, alles wegzuoperieren, weil das ist alles entscheidend. Alles wegzuoperieren. Und das ist natürlich immer wichtig zu entscheiden, wie kann man das so wegoperieren, dass noch eine Lebensqualität vorhanden ist. Und deswegen gibt es Zentren. Deswegen machen wir das in Zentren. Das will ich nur kurz zeigen, weil alle haben gesagt, die Nichtmediziner, das darf ich nicht lang zeigen, sieht schrecklich aus. Sie sehen, das sind dann die Operationspräparate. Also man sieht, das sind en bloc Präparate, wo wir wirklich große Teile von dem gesamten Bauchfell en bloc versuchen zu resizieren. Mit den Chirurgen, mit den Urologen unter Umständen. Das sind lange OPs, sind schwierige OPs, mit auch langer Intensivaufenthalt, aber es lohnt sich. Aber das muss man in spezialisierten Zentren machen und das müssen Leute machen, die das ab und zu schon mal gemacht haben. Man sieht, das ist dann so ein Situs, so sieht es dann aus. Das ist jetzt auch von vor meinem Urlaub, ich weiß gar nicht, also Anfang dieses Jahres. man sieht dann sind so, ich sag mal, das muss dann am Ende der Operation so aussehen wie früher, wenn man den Fernseher hinten aufgeschraubt hat. Da sind einfach solche Leitungen überall. Ne? Und Hauptsache, man hat einen Fernsehtechniker dabei. Ja? Wichtig ist, dass man nicht so viel Leitungen durchschneidet. Das kennen Sie schon wieder, Cervixkarzinom. Ja, jetzt sind wir schon bei den seltenen Erkrankungen und die Zeit ist auch fortgeschritten. Jetzt sind wir sozusagen bei Orange, das sind wir hier in Afrika. Cervixkarzinom, ich habe es bereits gesagt, Gebärmutterhals, Rhinozerus oder Spitzmaulnashorn vom Aussterben bedroht. Da sieht man, dass es der Unterschied ist. Es ist jetzt nicht mehr die Gebärmutterschleimhaut, sondern es ist der Verschlussapparat, die Cervix. So. Und wir wissen seit einiger Zeit, dass das, wie bei Covid, eine virale Erkrankung ist. Es wird durch HPV-Viren hervorgerufen, zu 99,7% durch HPV-Viren hervorgerufen. Und wir können dagegen impfen. Ich weiß, es ist ein heikles Thema, aber ich bin ein Impffanatiker. Und dass man gegen eine bösartige Erkrankung, die in weiten Teilen der Welt der Killer Nummer eins für die Frauen ist, dass man gegen die impfen kann mit null Risiko, ist ein Menschheitstraum. Aber wissen Sie, wie hoch die Quote ist der jungen Mädchen? Unter 30%. Und das ist wie die berühmte Fahrt zum Flughafen. Ja? Was hat jetzt der Flughafen mit dem Cervixkarzinom zu tun? Wir fürchten uns vor den falschen Dingen. Wir fürchten uns vor dem Flug. Aber die Fahrt zum Flughafen ist viel gefährlicher. Verstehen Sie? Pünktchen. Also, wir haben eine Erkrankung, gegen die können wir impfen, das ist schon mal super. Wir haben eine Erkrankung, für die können wir tatsächlich eine Früherkennung machen. Keine Vorsorge. Es ist keine Vorsorge, es ist eine Früherkennung. Und diese Früherkennung funktioniert. Aber Sie, wie Sie hier sitzen, gehen wahrscheinlich zur Früherkennung. Schätze ich mal. Das ist jetzt mal so meine These. Das Problem ist aber, dass die allerwenigsten gehen. Verstehen Sie? Wir denken immer, ja, wir kennen ja alle, Leute sind ja alle so gesundheitsbewusst und sie gehen nicht. Und das ist das Problem. Das heißt, obwohl wir die Möglichkeiten haben zu impfen, das ist für die, die ich jetzt hier so überblicke, ich will keinem zu nahe treten, aber es kommt zu spät, weil man eigentlich, ja, man sollte es vor Aufnahme des ersten sexuellen Kontaktes gemacht haben. Eben. So. Aber wir haben die Möglichkeit der Früherkennung. Mittlerweile wissen wir ja, dass wir nicht nur die einzelne Zelle angucken müssen, das ist dieser zytologische Abstrich, ja, Vorsorge, was man früher sagte, ich muss zum Abstrich, sondern wir können mittlerweile eigentlich diesen HPV-Virus nachweisen. Und wenn wir ihn eben nicht nachweisen, dann haben wir eine extrem hohe Sicherheit, dass sie in den nächsten 5 Jahren kein Cervixkarzinom erleiden werden. Muss ich dann leisten. Grunde genommen reicht es, wenn man das vernünftig machen würde, wenn man das Intervall viel mehr strecken würde. Und ich bin auch ein großer Fan dafür, aber ich bin trotzdem ein großer Fan dafür, dass die Frauen regelmäßig zur Vorsorgeuntersuchung gehen, weil die Vorsorge ist halt mehr als der Krebsabstrich. Wir können auch da viel weniger invasiv tätig werden. Wir können alles auch minimal invasiv machen. Wir haben die Möglichkeit zu impfen und wir haben eine ganze Reihe von auch neuen Medikamenten zur Verfügung. Aber das Problem ist, sind die, die nicht gehen und im fortgeschrittenen Stadium kommen. Nämlich dann, wenn die Niereninsuffizienz da ist, weil die ablaufenden Harnwege durch die Cervix durch nicht mehr funktionieren. Wenn sie bluten wie Schwein, Entschuldigung, dass ich das so sage. Oder wenn sie anfangen zu stinken. Dann kommen sie. Und dann ist es zu spät und dann ist es schwierig. Man sieht, wie auch da können wir mittlerweile diese Wächter-Lymphknoten-Darstellung machen. Das heißt, auch da müssen wir nicht komplett alles ausräumen, sondern wir können selektiv tatsächlich in sogenannten Staging-Operationen machen. Es gibt die unterschiedlichen Möglichkeiten, das anzufärben. Einmal ist es blau, einmal ist es grün. Wir haben beides im Programm. In der Mitte sehen Sie so einen Lymphknoten auf dem Uterus jetzt abgebildet. Auch das ist ein OP-Bild jetzt unmittelbar aus diesem Jahr. Da haben wir so einen Lymphknoten dargestellt. Der ist dann links, sehen Sie ihn, da ist er fluoreszierend in grün und rechts ist er blau. Auch da haben wir eine deutliche Verbesserung. weil wir die Invasivität und die Minimalinvasivität nach wie vor anwenden können, auch wenn es eine neuere Studie gegeben hat, sogenannte LAC-Studie, will ich jetzt nicht näher darauf eingehen. Da sind noch ein paar Unklarheiten, aber Take-Home-Message ist, Jahreskontrolle ist gut. Wie viele Jahre überlasse ich Sie? In welchem Abstand? Ich finde einmal im Jahr gut. Frauenarzt als Hausarzt der Frau. HPV-Testung ist extrem gut und regelmäßig gehen und insbesondere die Kinder und die Mädchen impfen ist der beste Schutz. So sieht so ein Operationspräparat aus. Da geht es im Wesentlichen darum, dass man den Halteapparat mit entfernt. Das ist mit die schwierigste Operation, die es gibt, weil alles, was gut und teuer ist und was schwierig ist, kreucht und fleucht in der Nähe. Das ist, dauert lang, bis man das gut kann. Und es gibt auch Zentren, die können es gut und andere, die können es noch besser, sage ich jetzt mal so vorsichtig. Scheidenkrebs-Vulvakarzinom ist ja in unserer Tabelle überhaupt nicht aufgelistet. Ich gehe da jetzt einfach nochmal ganz kurz drauf ein. Es gibt zwei verschiedene Arten. Das ist wichtig von dem, was wir jetzt wissen. Das eine ist das Scheidenkarzinom der alten Frau, die aus dem Hormonmangel und aus der Atrophie, also der Veränderung, der altersbedingten Veränderung sozusagen zustande kommt und der eigentlich aggressiver ist. Und das andere ist auch wieder das HPV assoziiert. Ja. Also wo immer im Rahmen der sexuellen Aktivität Austausch stattfindet, sage ich jetzt mal so vorsichtig. Das kann im Pharynx sein, also im Mundraum, es kann anal sein, es kann in der Scheide sein. Immer da können HPV-assoziierte Karzinome entstehen und so auch das Vulvakarzinom. Und die Inzidenz, also die Anzahl der Frauen, die daran erkranken, steigt an, hat was mit Sexualpraktiken zu tun. Insbesondere die HPV-Assoziierten bei den jüngeren Frauen. Auch da lohnt es sich, frühzeitig regelmäßig sich untersuchen zu lassen oder, wenn man selber was entdeckt hat, sich vorzustellen. Man sieht es teilweise, dass ganz kleine Defekte sehen so fast aus wie so ein Herpes-Defekt, also wie so eine Bissstruktur. Links, das habe ich Ihnen nochmal aufgeführt, das ist die Anatomie. Ich hoffe, die ist jugendfrei einigermaßen. Ja. Ja, es sind ja keine Männer da. So, interessanterweise gab es mal eine tolle Studie, da haben sie den Frauen auf der Straße, haben sie gesagt, zeichnen Sie mal die richtige Reihenfolge. Klitoris, Uretra, Vagina, Anus. Konnten sie nicht. Ja? Also wir sind in einer pornografisierten Welt, aber kein Mensch weiß, wo die Klitoris ist. Und spannend. Ne? Gut, also auch da gibt es verschiedene Operationstechniken. Das ist eine, wie gesagt, 60 bis 120 Vulvakarzinome pro Jahr in der Schweiz. Auch da ist es wichtig, dass man in ein richtiges Zentrum geht, dass man es vernünftig operieren lässt. Da kann man sehr, sehr aufwendige, aber doch, glaube ich, zu einem sehr guten, funktionellen, auch ästhetischen Ergebnis führende Operationen machen mit plastischen Beschränkungen und so weiter. Und man kann es auch kombinieren mit dieser Central Node Technik, auch wieder ein OP-Bild in diesem Jahr aus unserem OP. Ich komme zum Ende. Take-Home-Message. Mammographie-Screening, top. Okay. Gebärmutterhals, Früherkennung, Krebsabstrich, top. Impfung aller Mädchen, aller Jugendlichen. In Australien hat man den Neunfach-Impfstoff für alle Jugendlichen freigegeben. Und die haben eine sehr, sehr hohe Bereitschaft der Teilnahme. Und diese ganzen Genitalwarzen und so weiter, sind nahezu weg von den Jugendlichen. Ja? Das heißt, es nützt auch was, nicht nur die Mädchen zu impfen, sondern es nützt auch was, die Jungs gleich mit zu impfen. Die kriegen kein Peniskarzinom, in wesentlich niedrigeren Inzidenz, aber sie kriegen halt Warzen, ja? Was ja auch nicht schön ist. Das Dritte, wenn Sie jetzt zuhören, können Sie sich den Vortrag in 4 Wochen sparen. Das geht nämlich um den Darmkrebs. Darmspiegelungen beginnen mit 50 Jahren. Ja, yes, super. Das ist die einzige wirkliche, nota bene, Früherkennungsuntersuchung. Nein, es ist eine Vorsorgeuntersuchung. Eine Vorsorgeuntersuchung. Weil wenn man der Darm schön gespült ist, wenn man das schreckliche Zeug getrunken hat, ja, und man die Polypen nicht hat, beziehungsweise die Polypen abgetragen hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man einen Darmkrebs bekommt, einen Dickdarmkrebs, die ist annähernd null. Und man kann es mit 50 machen. Und dann müssen Sie es erstmal 10 Jahre lang nicht mehr machen. Also jeder, der es noch nicht gemacht hat, macht morgen einen Termin. So, Und was alle wissen und keiner hören will und der Summe zu wenige befolgen, Gewichtskontrolle und Gewichtsreduktion. Warum spielt es bei den gynäkologischen Tumoren so eine große Rolle? Im Fettgewebe wird Östrogen synthetisiert, aus den Vorläuferzellen, nämlich aus dem Testosteron, also Vorläufersubstanz, Entschuldigung, Testosteron. Das heißt, je dünner ich bin, desto weniger Östrogen habe ich. Und bei den östrogenabhängigen Tumoren habe ich einen gewissen Schutz. Das heißt, es müssen jetzt nicht alle rumlaufen wie Twiggy oder wie Anorexie, ist ja auch nicht gut, aber Gewichtskontrolle und Gewichtsreduktion ist sinnvoll für alle gynäkologischen Malignomen. Also Zervixkarzinom, HPV, also jetzt, Sie wissen, was ich meine. Ja, das natürlich. Deswegen, mäßige körperliche Belastung, 20-minütige Ausdauerprogramm zeigt eine Senkung der Mortalität des Mammakarzinoms in den USA. Da haben wir natürlich auch die Super-Size. Rauchverzicht, ich glaube, ich habe es ziemlich eindeutig gezeigt. Rauchen macht nicht nur Lungenkarzinom, jegliche Form von Plattenepithelkarzinom sind wahrscheinlicher. Und mäßiger Alkoholkonsum gilt auch für die Männer. Und was mir einfach total wichtig ist, ist, Karzinom oder Krebserkrankung hat nichts mit Schuld zu tun. Hat nichts mit Schuld zu tun. Da muss man sich auch nicht schämen oder sonst irgendwas. Ja, der hat geraucht, der ist jetzt schuld. Ja, so. Nein, das hat nichts mit Schuld zu tun, weil die allermeisten Karzinome entstehen, ohne dass sie dafür irgendwas tun oder dagegen tun können. Und die Möglichkeit, es zu beeinflussen, indem sie nur noch Brokkoli essen oder weiß der Kuh, was ist so gering. Ja, sie können sich krank essen, aber sie können sich leider nicht gesund essen. Das ist das Problem. Okay? Und Sie können alle Vorsorgeuntersuchungen und Früherkennungsuntersuchungen dieser Welt machen und trotzdem werden Sie von 32 Tonner überfahren. Also will sagen, und trotzdem kriegen Sie ein Karzinom, Eierstockkrebs oder was auch immer. Ja? Und Sie können es nicht beeinflussen und Sie konnten es auch nicht beeinflussen. Es ist schicksalhaft. Okay? Aber wenn ich regelmäßig gehe und wenn ich mich einigermaßen an die Sache halte, dann habe ich eine gewisse Chance, dass ich entweder glücklich bin, weil man es früh erkannt hat, ja, und dass man es gut behandeln kann. Aber hüten Sie sich von Gefährten. Einen schönen Abend. Gibt es noch spezifische Fragen? Ja. Gerne.
Sind das alles Primärtumore? Sind das mir nicht verstanden? Warum?
Also die Frage war, sind das alles Primärtumore? Ja. Sind das nie Metastasen? Ja. Nein. Wir reden jetzt nur von den Ersterkrankten.
Ja.
Und unter den Ersterkrankten, also ich bin jetzt nicht so weit ins Einige, unter den Ersterkrankten sind natürlich auch welche dabei, die sind schon metastasiert.
Ja.
Wir wissen, dass wenn eine Metastasierung vorliegt, ist der Mensch oder die Person, der Patient oder die Patientin nicht mehr heilbar.
Ja.
Wir können sie oder ihn nicht mehr von der Tumorerkrankung heilen. Das heißt aber nicht, dass wir ihnen nicht helfen können.
Also habe ich zum Beispiel Mama-CA, Vater-Samen, ja. Metastase?
Nein, das sind jetzt die primären. Das sind die primären Karzinome. Aber Sie können natürlich Mama-Karzinom links bekommen und 10 Jahre später eins rechts bekommen. Und dann können Sie irgendwann mal noch eine Metastase bekommen. Das ist aber jetzt nur die Anzahl der Neuerkrankten. Also die Zahlen waren bezogen sich nur auf die Anzahl der Neuerkrankten pro Jahr.
Ich glaube, Sie meinen
zum Beispiel
auch Hodgkin-Lymphom.
Ja. Richtig, das kann sein. Ja. Und die Brust kann überall hin metastasieren als Erstdiagnose. Wir hatten auch schon Brusttumore, die wir rausgenommen haben, in sicheren Glauben, es wäre ein Brusttumor, und stellt sich dann raus, dass es eine Metastase eines Melanoms ist. Das gibt es alles. Und oftmals ist es auch so, es gibt das sogenannte CAP-Syndrom, also Karzinom of Unknown Primarius. Alles Englisch heutzutage, früher alles Latein, bild heute Englisch. Also das CAP-Syndrom, und wenn Sie jetzt heute, so ähnlich wie bei den Männern mit der Prostatakarzinom, wenn Sie den 90-Jährigen sozusagen, wenn Sie verstorben sind, die Brust untersuchen, finden Sie ganz viele frühe Mammakarzinome. Das heißt, ganz viele Frauen versterben nicht am Karzinom, Mamakarzinom, sondern mit dem Mamakarzinom. Und es kann auch passieren, dass das Mamakarzinom, was in der Brust noch nicht entdeckt worden ist, weil es so klein ist, aber hochaggressiv ist, dass es schon Metastasen gebildet hat, und es wird erst über die Metastase diagnostiziert. Und die kann überall sein, aber meistens in der Leber und in den Knochen. Sonst noch Fragen? Nur zu. Wenn nicht, bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ich wünsche Ihnen einen guten Nachhauseweg und bleiben Sie gesund. Okay.